Wer die Sendung schon häufiger gehört hat, weiß, dass ich selten sprachlos bin. Aber das ist wirklich so eine absolute Spitze, die nochmal reingetragen wird und ausgerechnet von der Staatsanwaltschaft. Das finde ich nicht nur beschämend, das ist ein Megaskandal, über den aber überhaupt nicht groß diskutiert wird.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Hallo ihr Lieben, Folge 87. Wir haben das genannt Kriegshaushalt und Klimapflege. Man könnte es aber auch nennen, Korruption heißt jetzt Klimapflege. Aber es geht auch nochmal um den Haushalt und da vor allen Dingen um den Militäretat und die ganze Lobby, die dahinter steckt. Und was die Klimapflege angeht, das ist der Ausdruck, den wir jetzt statt Korruption benutzen. So hat es zumindest die Staatsanwaltschaft gemacht. Finde ich eine sehr beeindruckende Aktion, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen. Habe ich aber, ja, gibt es natürlich auch schon Anknüpfungspunkte in der letzten Sendung. Jetzt aber möchte ich vorstellen erstmal die Sarah. Hallo Sarah, du bist nämlich heute dabei und unterstützt uns, mich zum ersten Mal.
Ja, hallo. Ich stelle mich auch mal ganz kurz vor. Genau, ich bin Sarah. Ich bin bei Lobbyland schon ein ganz kleines bisschen, ja, nee, nicht länger dabei, aber ich unterstütze immer so ein bisschen in Recherche und Podcast-Schnitt und heute auch mal mit Moderation.
Ja, schön. Dann gehen wir das Thema mal an. Aber bevor wir zum Hauptthema kommen, hast du dann auch noch ein anderes Thema mitgebracht, was, glaube ich, alle gerade so ziemlich in Atem hält oder was zumindest sehr stark rumgeht.
Ja, was heißt in Atem hält? Ne? Es ist der Ludwig-Erhard-Gipfel, der passt ja auch irgendwie zum Thema Klimapflege. Das ging letzte Woche auf einmal ganz groß durch die Medien, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil das eigentlich kein neues Thema ist. Also diesen Gipfel gibt es seit 2014 von der Weimar Media Group ausgerichtet am Tegernsee. Das ist jedes Jahr das Who is Who auf der Gästeliste der deutschen Politik und Wirtschaft. Und der wird seit 2022 offiziell durch den bayerischen Staat mit Fördergeldern gefördert. Ne? Also vor allem durch die Bayern Innovativ. Das ist eine Tochtergesellschaft der LFA in Höhe von insgesamt 455.000 Euro. Und das in den Jahren eben von 22 bis 25 jetzt. Das Digitalministerium Bayern hat in den letzten zwei Jahren auch 45.000 Euro für seine Kooperation gezahlt. Und in diesem Jahr gab es sogar einen exklusiven Staatsempfang durch die Staatskanzlei, der die rund 40.000 Euro gekostet hat. Ne, alles, wie gesagt, auch irgendwie finanziert durch Steuergelder. Diese Tegernsee-Connection ist seit Jahren bekannt. Friedrich Merz und Wolfram Weimar sind ja Dudes-Freunde. Der O-Ton von der Christiane Götz-Weimer, die Frau von Wolfram Weimar, war dann, das sei die Keimzelle der neuen Bundesregierung gewesen. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Auch die Preise für diese Unternehmenspartnerschaften, die so groß rumgingen, das ist auch nichts Neues. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, für den Gipfel 2025 noch öffentlich einsehbar. Ne? Und auch, was man dafür kriegt. Das Programm für 2025 ist nach wie vor noch öffentlich einsehbar. Das ist alles nicht neu. So, und plötzlich ist das ein Riesenthema. Und alle beziehen sich da auf Apollo News. Und da habe ich mal nachgeguckt, was das eigentlich ist. Es ist in meinem Feed bisher noch nicht aufgetaucht. So, das ist ein rechtslibertäres Medium. Es ist AfD-nah. Man pflegt beste Kontakte zu Nius und Julian Reichelt. Und jetzt tun sie plötzlich so, als hätten sie was ganz Neues entdeckt und machen eine Riesenwelle draus. Ne? Und jetzt plötzlich prüft der bayerische Staat die Förderung. Dem Weimar wird plötzlich klar, dass aus so einem Unternehmensanteilen und dem Gipfel eventuell ein Interessenkonflikt entstehen könnte. Und mir stellt sich da so ein bisschen die Frage, warum plötzlich jetzt? Und warum wird das jetzt erst geprüft, wenn ein Medium wie Apollo News da ein Ding draus macht? Und warum wird jetzt zum Beispiel auch in dem Öffentlich-Rechtlichen die Problematik dieser Quelle gar nicht benannt? Also das sind so ein paar Fragen, die sich mir da eher stellen, als die Problematik dieses Gipfels insgesamt, das ja schon lange eigentlich klar war. Vielleicht kannst du da mal kurz noch was zu sagen.
Ja, also ich meine, dass man darüber reden muss, ist eigentlich klar. Nur du stellst ja zu Recht oder du machst ja zu Recht deutlich, dass die Frage ist, warum man jetzt auf einmal sehr stark aufsteigt. Und vor allen Dingen, solche Dinge gibt es sehr viele. Und genau darauf weisen wir bei Lobbyland, darauf weise ich ja schon sehr lange hin. Aber meistens interessiert es niemand. Und auch auf das letzte Jahr und die Veranstaltung wurde von bestimmten Leuten hingewiesen. Es hat aber niemanden interessiert, bis jetzt eben Apollo News das gebracht hat. Nun finde ich, kann man das, egal wo das Medium herkommt, nun nicht Apollo News zum Vorwurf machen, sondern man muss eher zum Vorwurf machen, warum die anderen Medien das alles nicht darstellen. Aber die Antwort im Prinzip ist ja schon gegeben worden, weil sie mit drin stecken, weil es da Werbepartner gibt, und zwar sehr seriöse liberale Medien, die dann auch Werbepartner sind und die jetzt auf einmal auch nicht mehr auftauchen, die aber auch da ihre Gelder geben. Und das ist eigentlich die interessante Frage, oder es ist zumindest gehört mit zu der Spitze des Eisbergs. Das ist es nämlich, das ist nur, und es ist auch nur eine Spitze eines Eisbergs, was wir im Korruptionssumpf erleben. Und ja, eigentlich ein völlig normaler Ablauf, da werden Politiker oder da werden teure Arrangements getroffen, da kann man sich einkaufen, dass man dann Einfluss auf Politiker ausüben darf, ganz prominent, ganz nah dran. Und das wird ja an allen Stellen getan. Wir hatten das auch damals schon, Rent Rüttgers. Wir kennen das auf Parteitagen, wo bestimmte Stände für sehr viel Geld stehen in den Vorräumen. Wer mal auf so einem Parteitag war, weiß, dass diese Vorräume immer voller sind als das eigentliche Plenum. Und dann gibt es da teilweise Zugänge über diese Parteitage und die Stände zu wichtigen Politikern, und dafür zahlt man natürlich mehr bei diesen Ständen, redet aber keiner drüber. So, das ist natürlich jetzt hier nochmal special, weil dieser Kollege Weimar jetzt auch noch Kulturstaatsminister ist. Also man hätte es auch in der Satire nicht besser bringen können. Und der ja eine ganz neue Kultur auch eingefordert hat. Und die ganz neue Kultur ist nicht so neu, aber die treibt er schon nochmal auf die Spitze. Mit seinem Zugang zur Regierung, mit seinem Zugang zu Friedrich Merz auch nochmal richtig abzukassieren. Weil da gibt es sehr viel Gelder. Dass dann auch noch die bayerische Staatsregierung sich daran beteiligt mit Geldern, das schlägt natürlich fast den Boden aus, finde ich. Interessant, gerade Konservative blicken ja jetzt immer sehr stark auf NGOs und auf Organisationen, die öffentlich subventioniert werden und gefördert werden. Ja, dann blick doch bitte mal auf diese Staatsregierung, die da Korruption fördert, so nenne ich das nämlich, die dafür sorgt, dass ein Kulturstaatsminister viel Geld kassiert, damit er Menschen aus der Wirtschaft mit politischen einflussreichen Personen zusammenbringt und dann auch noch abkassiert dafür. Das ist, glaube ich, das Ding, über das wir dann eigentlich reden müssten, und eben über das Medienverhalten, dass sowas nicht mehr aufgedeckt wird, oder man muss ja gar nicht groß aufdecken, das ist ja, war ja für jeden einsehbar, sondern dass darüber mal endlich verdammt nochmal diskutiert wird und dass solche Leute zur Rede gestellt werden. Mich hat sehr wütend gemacht dann auch, dass dann, nachdem Weimar dann gesagt hat, also erst hat er ja gesagt, das ist alles eine rechte Kampagne und ich bin mir keine Schuld bewusst. Auch Merz hat ja dann jetzt nochmal gesagt, das ist alles, alle Vorwürfe sind ungerechtfertigt. Dabei sind sie ja bewiesen. Also ich meine, das ist ja, liegt ja alles da total auf dem Tisch. Und dann hat Weimar ja einem Treuhänderfonds seinen Bereich übergeben. Und die Hälfte besitzt übrigens seine Frau. Und dann sagen die meisten Medien haben dann geschrieben, so, hat sich jetzt davon getrennt. Nein, er hat sich nicht getrennt. Es gibt einen Treuhänderfonds, der das jetzt verwaltet. Das heißt, er verzichtete auf nichts. Und das wäre mein letzter Punkt. Das ist genau das Problem unserer Demokratie. Demokratie ist käuflich. Aufmerksamkeit ist käuflich. Politiker sind käuflich. So, und was Weimar macht, ist dann doppelt und dreifach käuflich, weil der seine Machtposition ausnutzt, seine Kontakte ausnutzt, viel Geld damit macht, dass er Leute zusammenbringt, die dann sozusagen Politik beeinflussen und damit natürlich die Demokratie ausgehebelt wird, weil das diesen Zugang kriegt der Normalsterbliche in dieser Republik eben nicht. Und das ist ja, Demokratie soll ja die Macht verteilen. Und hier wird Macht konzentriert. Und das doppelt von Weimar. Und das ist eigentlich die Geschichte dahinter. Deswegen alles an Aktien, Zuverdienste, Privilegien und so weiter abschaffen in der Politik. Es muss alles abgeschafft werden. Ja, dann gehen vielleicht Reiche nicht mehr in die Politik. Sollen sie aber auch nicht, weil sie sind mächtig genug, weil alleine weil sie reich sind, alleine weil sie vielleicht auch eine Wirtschaftsmacht besitzen, der sollen sie auch nicht in die Politik gehen. Dann gehen mal eben die Normalsterblichen da rein. Ich würde das alles verbieten. So, und das ist ein Problem, dass das hier nicht verboten ist. Korruption ist legalisiert in unserem Land und das geht nicht. Und dann können wir auch keine bessere Politik erwarten. Ja, jetzt ist die Vorrede doch ein bisschen lang geraten, wie das so ist. Aber das ist halt auch kein Thema, was man dann natürlich mit einer Minute abfrühstücken kann.
Nee, und was du ja auch gesagt hast, so dieses fehlende Unrechtsbewusstsein bei denen, die Verantwortung tragen, ne? Das ist ja dann auch noch ein Punkt, der total sauer aufstößt.
Genau, und die Medien sind eigentlich korrektiv in diesem Land. Ne? Man hat ja schon von der vierten Gewalt und so weiter gesprochen. Wo ist dieses Korrektiv? Es kann ja nicht sein, dass man auf sowas wie Apollon oder wie auch immer sie heißen mögen, wartet, dass die sowas aufdecken. Ne? Warum macht das nicht die Zeit, die Süddeutsche und die Öffentlich-Rechtlichen, die wir ja auch noch bezahlen mit unseren Steuergeldern, ne? Warum decken die das nicht auf? Oder besser gesagt, warum diskutieren die nicht darüber? Warum wird einem Weimar da nicht zur Rede gestellt? Ein Kanzler nicht zur Rede gestellt und so weiter. Das passiert eben nicht. Das Korrektiv versagt. Ja, weil sie teilweise leider mit im Boot sind. Und das ist das große Problem. Aber da traut sich keiner drüber zu reden, weil Medienkritik, dann ist man natürlich sowieso relativ schnell raus.
Ja, ist jetzt natürlich von dem Punkt, den Bogen zu schlagen, das ist schön, richtig klasse. Übergang, ne? Ich mache es jetzt trotzdem. Und weise noch mal auf die letzte Folge, die Nummer 86 hin. Wer die nicht gehört hat, der sollte das möglichst noch nachholen. Da ging es nämlich dann auch um den Bundeshaushalt, der jetzt diese Woche Freitag beschlossen werden soll. Und ja, wie sehr da zum Teil auch getäuscht wird, damit Kürzungen erstmal nicht so sehr auffallen und welche Debatten eigentlich geführt werden sollten. Wir würden jetzt am Anfang noch mal einen Teil des Haushalts genauer anschauen. Marco, du sprichst von einem Kriegshaushalt in Vorbereitung. Da geh doch noch mal bitte genauer drauf ein.
Ja, vielleicht erstmal noch mal die Grunddaten zum Haushalt. Also in der letzten Sendung genau haben wir den ja stärker auseinandergenommen. Jetzt gab es die Bereinigungssitzung, die findet immer Mitte November statt. Danach ist eigentlich wirklich alles geklärt. Diesmal gab es sogar noch mal eine relativ starke Änderung, die gibt es eigentlich meistens schon nicht mehr, bevor dann der Haushalt kurze Zeit später, jetzt ist es praktisch eben genau Ende November, also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, zwei Tage später, gibt es dann die Endabstimmung. Diesmal kamen nochmal über 3 Milliarden dazu, wegen zusätzlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Das heißt, wir haben jetzt einen Haushalt von 524 Milliarden. Das sind dann sogar 34 Milliarden mehr als der letzte Haushalt. So, das sind über 10 Milliarden Neuverschuldung ohne die Nebenhaushalte. Das heißt, dann kommen die Nebenhaushalte dazu. Das sind dann zum Beispiel diese 100 Milliarden Sondervermögen. Die tauchen nicht in dem Haushalt auf, aber müssen natürlich finanziert werden. Das heißt, man steuert es auf eine Verschuldung zu, die wir nicht kennen und die ja vor allen Dingen die Union immer kritisiert hat und wofür es die Schuldenbremse gibt. Also man kann da natürlich eine komplett andere Meinung von Geldpolitik haben, ne, wo man sagt, man muss sich verschulden, um zu investieren. Aber auch da würde man dann immer darüber reden, was in welche Dinge investiert man. Gerade haben die eine Zukunft oder haben die nicht eine Zukunft? Ziehen die privates Geld nach sich oder nicht? Da ist natürlich auch Militär eine schlechte Adresse. Kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. So, also das schon mal nochmal als Rahmen für diesen Haushalt. So, das heißt, wir haben jetzt ungefähr fast 100 Milliarden Kredite, was den Kernhaushalt angeht. Das heißt, das ist eine Ecke mehr, als das von Anfang an geplant war. Das ist ganz eine andere Geldpolitik, als Merz das immer eingefordert hat, versprochen hat. Das heißt, das ist wahrscheinlich die größte seiner Wahlkampflügen, obwohl ich schon mich frage, ob er auch irgendwann mal die Wahrheit sagt von dem, was er irgendwie rausgibt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, jetzt kommen die Milliardenkredite eben noch dazu, so dass wir im Prinzip neue Schulden von 180 oder insgesamt Schulden von 180 Milliarden haben. Das ist natürlich ein dickes Brett, selbst, wie gesagt, wenn man eine andere Geldpolitik will. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, ob jetzt diese Investitionen, die nämlich nur in diesen Militärbereich fließen, sich auszahlen. Das müssten wir nochmal verifizieren, aber da habe ich jetzt ein bisschen was drüber gelesen. Also ein Euro, was in Militär und Rüstung und so weiter gesteckt wird, zieht nur noch einen halben Euro private Investitionen nach sich. Und das sind dann auch Investitionen, wo sich jetzt Start-up-Firmen gründen, die Rüstungsindustrie natürlich nochmal Geld draufpackt, weil sie zum Beispiel Lobbyarbeit macht. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Das heißt, also die Privatwirtschaft wird da nur wenig angereizt. Und wenn, dann ist es auch sozusagen, dass sie halt einfach den Bereich wechselt. Wenn man Geld investiert in Infrastruktur und in andere Bereiche, dann ist man eher bei 2 Euro und je nachdem nach Bereich sogar bei 3-4 Euro, die da an privatem Geld kommen. Das ist ja auch immer das Argument von denen, die sagen, und das sehe ich auch so, dass Investitionen sich durchaus, also Staatsinvestitionen sich durchaus auszahlen können. Gerade natürlich, wenn das so Zukunftsinvestitionen sind. Aber in Waffen, in Rüstung, in wieder neue Kasernen und so weiter Geld zu stecken, das ist aber eben nicht so einträglich, wenn man mal die ganzen Kriegs- und Friedengedanken rauslässt. Also eine ganz andere Politik, als die Union das geprägt hat. Allerdings, und das ist fast noch fataler, sie behalten ihre sonstige Politik, nicht zu investieren, sogar einzusparen, bei. Und haben ja dann dazu auserkoren, dass das Bürgergeld, wo ja mal 30 Milliarden eingespart werden sollte, schon interessant, wie 30 Milliarden eingespart werden können, wenn es nur 41 Milliarden gibt beim Bürgergeld. Also, und jetzt sind die Brötchen nicht nur kleiner geworden, die sind ja schon zwischendurch kleiner geworden, dann waren es irgendwann 10 Milliarden, dann so ein paar Milliarden, dann wollten sie sich nicht mehr festlegen und jetzt sind es keine 100 Millionen, die eingespart werden. Dafür diese ganze Riesendebatte, dafür die ganzen Sanktionen gegen die Menschen, die ganze Kontrolle und so weiter und vor allen Dingen eine Riesenverwaltung, weil das meiste Geld fließt gar nicht dann an die Menschen beim Bürgergeld, sondern in die Verwaltung. Das wäre vielleicht mal eine Diskussion, die wir ziehen müssten. Aber wie gesagt, auch da ist natürlich am Ende, sind das Peanuts in Anführungsstrichen zu dem, was sonst passiert. Und die ganze Erhöhung, die wir haben bei dem Arbeit- und Sozialposten, ist ja immer noch moderat. Aber die liegt nur an den steigenden Rentenzuschüssen. So, und ja, auch da gibt es dann nur eine quere Debatte, wo junge Unionsabgeordnete sagen, ja, aber das machen wir nicht mehr mit. Doch, das macht ihr mit. Die Menschen haben das Geld eingezahlt. Die haben ihr Leben lang gearbeitet, haben das Geld eingezahlt und es steht ihnen zu. Das ist ja das. Das sind keine Almosen, sondern das ist das Geld, was eingezahlt worden ist. Also was haben wir nur für Debatten in diesem Land? So, also das vielleicht nochmal, um das nochmal klar zu ziehen, worum es eigentlich geht, bevor wir dann vielleicht gleich zum, wie ich nenne, vorbereiteten Kriegshaushalt geht.
Ja, wir haben jetzt gesehen, es die Erhöhungen, die sind eigentlich gar nicht im Punkt Arbeit und Soziales, auch nicht bei Bildung, auch nicht bei Sicherheit, also überhaupt nicht bei den Zukunftsbereichen, sondern da wird eher gekürzt. Also
ja, das kann man sich genau nochmal angucken, weil das ist nämlich das, was immer dann hinten runterfällt. Weil es wird ja immer gesagt, die Bundeswehr wird kaputt gespart oder wurde kaputt gespart. Das war schon immer eine Lüge. Es stimmt einfach nicht. Das war auch vor dem Einsatz, dem Einmarsch Russlands in der Ukraine eine absolute Lüge. Das war der Haushalt, der auch vorher schon am meisten angestiegen ist und nicht der Haushalt Arbeit und Soziales. Das will nur keiner wahrhaben. Und es steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, wie dieses Geld investiert worden ist und ob deswegen die Bundeswehr wirklich einsetzbar ist und wie stark sie ist. Das ist eine ganz andere Debatte. Aber kaputt gespart wurde ja nicht. Kaputt gespart werden viele andere Bereiche. Du hast es so ein bisschen schon aufgelistet. Interessanterweise auch Dinge, wo es um Sicherheit geht. Und Katastrophenschutz zum Beispiel, da wurde zusammengespart und so weiter. So, ich habe jetzt mal mir ein paar Bereiche angeguckt und das mal aufgelistet. Also, da haben wir 2020, also gerade mal 5 Jahre her, aber da kann man schon eine Entwicklung sehen, für die Bereiche, und jetzt liste ich die mal alle auf, es ist also gut zu hören, es sind einige, die Bereiche Familien, Senioren, Frauen, Jugend, da gab es 2020 12,1 Milliarden. Für den Bereich Bildung, der war damals noch mit Forschung zusammen, aber anteilig 2020 9 Milliarden. Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit 3 Milliarden. Also auch da schon beschämend wenig. Wirtschaft, Energie und Klima 9,2 Milliarden. Wirtschaftliche Zusammenarbeit 10,9 Milliarden und Außen 6 Milliarden. Das waren 2020 ungefähr 50 Milliarden für diese vielen Bereiche zusammen. Also das war schon 2020, würde ich sagen, ziemlich beschämend, wenn man überlegt, dass das ja wirklich auch Zukunftsbereiche sind, dass das die Dinge sind, wovon wir wirklich auch in Zukunft leben sollen und die natürlich auch den sozialen Zusammenhang mitgestalten. Und ich habe jetzt gesagt, die sozialen Sachen jetzt gar nicht mit aufgelistet, extra nicht. So. Wenn wir jetzt die Einzeletats sind jetzt ein bisschen ungruppiert, weil die Ministerien werden ja gerne gewechselt. Das ist übrigens ein Teil der Täuschungsorgie, nicht weil immer alle das so cool finden, das zu verändern. Damit versteckt man auch bestimmte Kürzungen, wenn man Bereiche neu zusammenstellt. Aber ich habe das mal alles rausgefisselt, das ist gar nicht so easy. Da kommen wir jetzt 2026 zusammen bei den Bereichen, die ich gerade aufgelistet habe, und da nur noch auf 41 Milliarden. Und das ja, obwohl die Höhe des Haushalts viel größer ist als 2020. Deswegen mache ich das jetzt mal in Prozente fest. Im Bundeshaushalt 2020 machten diese Bereiche zusammen noch 14% aus. Und damit deutlich mehr als zu der Zeit für die Bundeswehr ausgegeben wurde. Und damals gab es nämlich nur ein Gesamtbudget von 362 Milliarden. Heute fällt dann dieser Anteil, also beim nächsten Haushalt, auf unter 10%. Das sind also fast 50% Kürzungen, 33%, also ein Drittel Kürzungen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, gerade im Bereich Wirtschaft, im Bereich Umwelt, im Bereich Bildung, also alles diese Zukunftsbereiche oder da, wo wir wirklich investieren müssen, fahren wir das total runter. Und darüber redet keiner. Darüber diskutiert keiner. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, auch Krisenprävention und Katastrophenschutz, wie du schon gesagt hast, was ja auch ein Sicherheitsbereich ist eigentlich.
Ja, selbst da.
Ja, vielleicht kannst du noch mal auf diesen Kriegshaushalt in Vorbereitung eingehen und da mal die Zahlen in Verbindung setzen, was jetzt fürs Militär und für die Bundeswehr und so weiter ausgegeben werden soll, also für den Verteidigungshaushalt in Anführungszeichen.
Ja, und deswegen habe ich aber gerade das aufgelistet, damit man das in diesem Vergleichswert mal sieht. Und ich habe extra nicht die sozialen, obwohl das natürlich immer auch eine soziale Leistung mit drinsteckt, aufgelistet, sondern ich habe extra diese Bereiche, die für die Gesellschaft wichtig sind, die für die Zukunft wichtig sind, gebracht, um das mal in Beziehung zu setzen. Weil das muss man immer tun. Wenn man einen Haushalt ausgibt, dann hat man halt ein bestimmtes Budget und dann muss man halt gucken, für was man dieses Budget ausgibt. Und das muss im Verhältnis auch diskutiert werden. Das wird aber nie im Verhältnis diskutiert. Ne? Also wenn wir über Bürgergeld gesprochen haben oder sonst was, dann wird das nie im Verhältnis diskutiert. Und das ist das Problem. Also nochmal ganz kurz, Sicherheit und Katastrophenschutz. Also zum Beispiel die Krisenprävention wurde 2024 um 34% gekürzt, also nur in einem Jahr. Das heißt, überall, also wir können wirklich von wirklich langsam von kaputt gesparten Haushalten sprechen, aber eben nicht bei Verteidigung, habe ich gerade schon was zu gesagt. Von 2020, da waren wir nämlich bei diesen 50 Milliarden, die eben jetzt, die damals auch für 2020 für die ganzen anderen Bereiche ausgegeben worden sind, sind wir jetzt in einem Jahr von 50 Milliarden auf 83 gestiegen. Das ist ein Plus von 60%. Also Wahnsinn, ein wahnsinniger Wert. Einfach mal 33 Milliarden dazu. Und das, obwohl wir ja das Sondervermögen von den 100 Milliarden schon beschlossen hatten unter Standing Ovation. Ne? Wo keiner fragt, wo das Geld herkommt. Das ist jetzt ein Sondervermögen, das fällt halt so vom Himmel. Ne? Oder das habe ich irgendwie im Flur gefunden. Nein, dieses Geld, egal wie man das nennt, und wenn das auch nicht im normalen Haushalt auftaucht, das muss irgendwie finanziert werden. So, erst recht bei der Geldpolitik, die man ja so macht. Darauf hat man sich verständigt, dass man diese Geldpolitik machen will. Ich finde es auch nicht richtig. Ich würde auch anders investieren. Aber wenn nicht, fehlt es natürlich woanders. Oder, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Du kürzt irgendwo oder du verschuldest dich. Und genau das will die Union, die FDP, auch die AfD und so weiter ja immer verhindern, dass man sich, die SPD mittlerweile auch und die Grünen, dass man sich da irgendwo verschuldet. So, das funktioniert aber nicht. Das heißt, diese 33 Milliarden müssen irgendwo gekürzt werden. Und man macht eben dann hier so eine Mischform. So macht man das dann in der Politik immer. Man verschuldet sich mehr und man kürzt. So, man macht das beides. So, und das kann man jetzt erleben. Also sind wir jetzt auf 83 Milliarden plus 100 Milliarden Sondervermögen. Das wird so auf 4 Jahre aufgeteilt. Das heißt, wir können jetzt davon ausgehen, dass wir für 2026 108 Milliarden für Rüstung und Bundeswehr ausgeben. So, das ist echt ein Knaller, weil damit steigen wir auf Platz 4 der Welt. Nur noch China, Russland und Russland nur noch knapp. Obwohl man das natürlich schwer einschätzen kann. Ist nicht besonders transparent, die Zahl. Also USA, China und Russland sind noch höher. Wir waren vorher schon, um das mal klar zu sagen, kaputtgesperrte Bundeswehr auf Platz 6, 7. In Europa war nur Großbritannien, die ja über ein Atomwaffenarsenal verfügen, was sehr teuer ist, lagen noch höher. Aber die haben jetzt alle überholt. Wir sind also wieder eine Militärmacht. Wenn man so viel ausgibt, ist man an der Spitze der Militärmächte. Das löst nicht Sicherheit aus, das löst vor allen Dingen Ängste aus in der Welt, weil das kennt man bei Deutschland leider. Und jetzt können sie alle sagen, ja, aber wir sind doch jetzt so demokratisch und wir machen das doch alles. Ich lege meine Hand nicht dafür da ins Feuer, wofür diese Waffen investiert wird. Aber selbst wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen da jetzt auch aufrüsten und so weiter, möchte ich die Frage stellen, wollen wir denn wirklich eine der führenden Militärmächte sein? Glaubt ihr nicht, dass das auch ein Ablenkungsmanöver ist? Wirtschaftlich sind wir nicht mehr, da bröckelt unsere Dominanz, da bröckelt es, dass wir da in der obersten Liga mitspielen. Also machen wir das jetzt durch Militärpräsenz dicht? Und vor allen Dingen, was für eine Verteilung löst das aus? Solch ein Haushalt leistet sich nur eine Nation, die absolute Militärmacht ist und die Krieg führt. Wenn man keinen Krieg führen will, leistet man sich nicht solch einen Aufwand. Ja, und jetzt kommt alles mit Russland. Russland hat schon vor dieser Erhöhung nicht mehr ausgegeben als Deutschland und Frankreich zusammen. Und Russland schafft ja schon die Ukraine eigentlich nicht. Also, sorry, mit wie viel glaubt man eigentlich, dass man das dann beherrschen kann, wenn man da so aufrüstet? Also, und vor allen Dingen nicht guckt, was man aufrüstet. Deswegen spreche ich von der Vorbereitung eines Kriegshaushalts.
Ja, zumal wenn man mal in die Geschichte schaut, hat mehr Aufrüstung nie zu mehr Frieden geführt, sondern eher im Gegenteil. Also da könnte man ja eigentlich auch mal draus lernen. Aber du schreibst ja auch in deinem Artikel in der BZ, der ist jetzt am Freitag veröffentlicht worden oder am Samstag?
Donnerstag, glaube ich schon.
Donnerstag schon, okay.
Letzte Woche, ja. Aber
genau.
Gut, ist egal.
Da schreibst du ja nicht, da schreibst du ja nicht nur von einem Kriegshaushalt, sondern fragst eben auch, wie viel Klimapflege in diesem Haushalt eigentlich steckt. Einen Teil der Antwort hast du ja auch gerade gegeben, aber das gilt mit Sicherheit nicht nur für den Bereich Militär und Rüstung, sondern auch noch für andere Bereiche.
Ja, das ist genau das. Das ist natürlich das Extrembeispiel, weil so eine massive Aufrüstung oder auch eine massive Zunahme der Geldausgabe, egal ob wir uns verschulden, egal ob wir andere Sachen kürzen müssen, gibt es woanders nicht und haben wir auch fast nie gehabt. Wir hatten einmal den Fall, da war ich noch im Bundestag, als wir sozusagen diese ganzen Kredite gegeben haben. Man ändert sich, Griechenland und so weiter. Auch da ist ganz viel schiefgelaufen. Auch da hat man ganz viel Geld in die Hand genommen. Ein zweites Mal, was mir einfällt, als die Bankenkrise war, hat man ganz viel Geld in die Hand genommen und hat die Banken gerettet nach dem Prinzip, aller Profit wird privatisiert und alles Risiko und wenn es leider schief läuft, dann tritt die Gesellschaft, also werden die Verluste werden vergesellschaftet. Auch da haben wir ganz viel Geld in die Hand genommen. So, und jetzt nehmen wir ganz viel Geld fürs Militär in die Hand. Bräuchten das aber für alle anderen Dinge. Die Schulen verrotten teilweise. Wir haben massive Probleme bei der Infrastruktur. Zig Brücken, die kaputt sind, die jetzt gesprengt werden, wo alles gesperrt wird, wo es Staus ohne Ende gibt, wo sich ja alle drüber aufregen. Wir haben so viele Bereiche, wo eigentlich investiert werden müsste. Und es wurde immer nicht getan mit dem Hinweis, wir haben das Geld nicht. Und jetzt hat man Milliarden ohne Ende, wirklich ohne Ende. Das Verhältnis zeigt es ja gerade. Und das sollte man sich angucken. Und natürlich werden dann Deals dort gefahren, das kann man sich an vielen Stellen schon anschauen, Lobby-Deals eingefallen, da geht es nicht darum, ob das dann Waffensysteme sind, die wir wirklich benutzen können, die wirklich sinnvoll sind, wo wir uns wirklich verteidigen können oder ob wir da angreifen oder ob es vielleicht einfach Waffensysteme sind, die sowieso völlig unnützig sind. Da werden ganz viele Deals gefahren, weil es so viel Geld gibt. Die meisten Startups, die gerade entstehen, sind im Rüstungsbereich. Ganz viele, die zivile Dinge vorangebracht haben, gehen jetzt in den Bereich, weil dort sehr viel Geld zu verdienen ist. Und dann gibt es natürlich da sehr viel Lobbyarbeit und dann gibt es ja sehr viele Lobby-Deals, wo Abgeordnete auch mit abkassieren und es interessiert überhaupt nicht, ob das dann wirklich unsere, also sagen wir, gehen wir mal davon aus, dass mehr Waffen unsere Sicherheit stärken könnten. Selbst wenn das so wäre, wird das nicht passieren, weil keiner kontrolliert, wo wir die Sachen ausgeben, weil nämlich die damit profitieren, die das vielleicht eigentlich im Bundestag kontrollieren sollten. Und nach außen dringt das nicht. Und darüber diskutieren tun wir auch nicht. Und deswegen ist es leider ein Extrembeispiel. Wir haben das bei Corona, es war übrigens noch der vierte Bereich, wo viel Geld ausgegeben worden ist, auch gesehen. Dann ist es egal, wer uns den Impfstoff liefert. Und es ist auch egal, wie teuer die Masken sind. Ne? Da kann halt ein Spahn mal eben Milliarden für Masken ausgeben, völlig überteuert. Hauptsache, es gibt dann ein paar Leute, die dann da profitieren und ein paar Politiker, die profitieren. Da wird nicht drauf geguckt, ob das vielleicht zu viele Masken sind, ob die wirklich eingesetzt werden, ob die eine gute Qualität haben, wie teuer die sind. Alles scheißegal. Und so läuft es auch bei den Militärausgaben. Und das ist das Problem. Das heißt, so ein Haushalt, bei dem kommt es eigentlich wirklich darauf an, wie Politik funktioniert. Alles andere sind Fensterreden, sind Wahlkampfversprechen. Da erzählt man viel in der Politik, wenn der Tag lang ist. Aber wenn ein Haushalt verabschiedet ist, da sieht man genau, wo welches Geld hinfließt. Da wird wirklich Politik gemacht. Da entscheidet sich, wie man wirklich zu was steht. Und das kann man an dem Haushalt sehen. Und wenn man sich den genauer angucken würde, gibt es da eine Menge Klimapflege, also Korruption oder zumindest Lobbyismus, wo klar wird, dass die Gelder sehr ungerecht verteilt werden. Und zwar dahingehend, was einige Lobbys den Politikern einflüstern oder wo eben eh schon mächtige Lobbys sind, die darauf bestehen. Das kann man sich bei den Subventionen angucken, das kann man sich bei den Steuerbefreiungen angucken und das wird man sich natürlich jetzt bei den zusätzlichen Geldern anschauen können, die in die ganze Rüstung fliegen.
Ja, ich würde auch noch mal auf diesen Begriff Klimapflege zurückkommen. Der stammt ja nicht mal aus der Lobby oder von den Politikern selber, sondern der kommt von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Die Zeit, die hat im Frühjahr aufgedeckt, dass die Softwarefirma Blacknet, eine Rheinmetall-Tochter, 8 Abgeordneten, die alle Mitglieder im Verteidigungs- oder im Haushaltsausschuss waren, Wahlkampfhilfe in Höhe von 2000 Euro angeboten, ungefähr so. Ne? So, 7 haben angenommen, nur einer nicht. Dem kam das auf, oder der, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, kam das offensichtlich ein bisschen komisch vor. Und das Ziel war, Unterstützung für die Digitalisierung der Bundeswehr zu generieren. Das wurde auch offen so formuliert. Die Ausschüsse haben nach der Wahl eben über einen Rüstungsauftrag entschieden, von dem Blacknet direkt profitiert hat. So, Abgeordnetenwatch hat daraufhin eben gegen Rheinmetall und Blacknet geklagt, wegen Bestechung von Abgeordneten. Und die Staatsanwaltschaft Berlin hat jetzt das Verfahren eingestellt und nennt das normale Klimapflege. Und es sei eine aufeinanderfolgende Leistung und Gegenleistung nicht erkennbar. Ja. Also da weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wenn das nicht erkennbar ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, also gibt es ja nur zwei Ergebnisse. Wer das nicht erkennt, ist entweder strackendumm oder er will es nicht erkennen und ignoriert es. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass für eine Staatsanwaltschaft nicht gilt, dass sie strackendumm ist. So, das heißt also, es wird ignoriert und nicht nur das, es wird auch noch schön geredet. Also selbst Fälle, die öffentlicht werden, wo man die Drahtzieher und alles irgendwie mal veröffentlicht und wo mal hinterfragt worden ist, selbst wenn das rauskommt, stellt sich die eine wichtige Gewalt hin und sagt, ach nö, ist nicht so schlimm, das ist doch Klimapflege. Das ist, also ich will nicht schon, damit kriege ich wahrscheinlich eine Anzeige, wenn ich das jetzt sage, aber das hört sich ein bisschen ja fast an, als wenn man zur Straftat aufruft, also zur Korruption aufruft, weil Leute, macht ruhig alle, Politiker, bereichert euch ruhig alle. Wenn das irgendwann mal angeklagt wird, dann sagen wir auch, das ist Klimapflege. Also das ist, wer die Sendung schon häufiger gehört hat, weiß, dass ich selten sprachlos bin, aber das ist wirklich so eine absolute Spitze, die nochmal reingetragen wird und ausgerechnet von der Staatsanwaltschaft. Das finde ich nicht nur beschämend, das ist ein Megaskandal, über den aber überhaupt nicht groß diskutiert wird. Ne, das ist eben nicht, Snickers heißt jetzt so und so, Twix, ne? Ich weiß gar nicht.
Reider war das.
Twix. Ja, keine Ahnung, mit den Firmennamen habe ich es nicht, sondern das ist jetzt wirklich eine arglistige Täuschung. Nein, das ist natürlich keine Klimapflege. Genau so werden Lobby-Deals eingestiehlt. Ich war ja dabei. Genau so wird es gemacht. Übrigens, zu mir sind sie auch gekommen und wollten mir Spenden geben. Dann auch zum Beispiel die Erneuerbaren. Ne? Erst waren das ja immer die Fossilen. Dann kamen irgendwann die Erneuerbaren. Ja, die haben natürlich nicht so viel Geld gehabt wie die Fossilen. Aber fingen auch an, mir anzubieten, eine Wahlkampfunterstützung zu geben. Ja, habe ich natürlich abgelehnt. Und es ist egal, in welcher Höhe das kommt. Das muss man ablehnen. Aber das zeigt, wie die Situation ist. 8 Abgeordnete kriegen es angeboten und 7 nehmen es an. Und genau so ist der Bundestag aufgestellt. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Durchschnitt. Ich meine, es gibt eine Menge Abgeordnete, die kriegen nie dieses Angebot. Aber von denen, die dieses Angebot kriegen, würde ich genau so sagen, 7 von 8, das passt sehr gut, nehmen es dann an. Und die nehmen auch ganz andere Sachen an. Und natürlich gibt es dafür eine Gegenleistung. Natürlich gibt es diese Gegenleistung. Und das ist keine Klimapflege, das ist Korruption. Egal, wie man das sonst nennen kann. Korruption gibt es nicht nur, wie wir meinen, immer in unserer großen Überheblichkeit in irgendwie in fernen Ländern, ne, wo ja die ganzen Regierungen korrupt sind und so weiter. Nein, hier vor Ort spielt sich das ab. Und ihr habt alle eine Verantwortung, da drauf in einer Demokratie mit drauf zu gucken. Und die größte Verantwortung hätte eigentlich die Medien und das Justizsystem als wirklich dritte Gewalt. Und die versagen nicht nur, sondern sie spielen auch noch mit. Sie spielen auch noch mit. Ne? Schon der Freispruch dieser Maskendeals hat mich arg irritiert, Aber sie hatten ja zumindest noch recht, indem sie sagen, na ja, wir machen zwar grundsätzlich, sind wir dazu da, die Gesetze zu beobachten, aber es gibt gar kein Gesetz, was für die Abgeordneten genauso gilt wie für die Bevölkerung. Und da haben sie ja recht gehabt. Ne? Es ist sehr, sehr schwer, wirklichen Korruption nachzuweisen, weil Politiker fast machen können, was sie wollen. Aber jetzt auch noch diese Adelung als Klimapflege, das ist schon wirklich krass. Und ich finde, genau dagegen muss was unternommen werden. Das Problem ist nur, wer kann denn da noch was unternehmen? Ne, wir haben die Frau Breuelka, die sagt, gegen Cum-Ex, da wird nicht viel unternommen, wir haben nicht viel Geld, wir haben keine, also die Staatsanwältin, oder sie war ja Staatsanwältin, wir haben keine Unterstützung in der Politik, wir haben kein Geld, um das machen zu können. Und wenn man jemanden schnappt, dann kann er sich freikaufen. So, also das ist ja schon eine absolute Selbstaufgabe der Justiz. Aber hier ist es auch noch so, dass sie sich zum Handlanger machen, wenn sie sagen, das ist Klimapflege. Und das, finde ich, zeigt, und damit wirklich richtig, richtig ernst, dass die Gewaltenteilung nicht mehr funktioniert. Die funktioniert ja schon nicht zwischen Bundestag und Regierung. Dazu habe ich ja häufig was gesagt. Und mittlerweile muss man das leider auch bei der Justiz ansetzen. Und das finde ich, boah, richtig schlimm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Justiz natürlich andere Stimmen gibt. Aber dann müssen die sich jetzt auch mal Gehör verschaffen. Das kann man einer Staatsanwaltschaft nicht durchgehen lassen. Also wo ist endlich das Stoppschild, was wir aufstellen und sagen, sorry, also hier ist es echt vorbei. Noch haben wir eine Demokratie oder Reste einer Demokratie. Wann hören wir endlich auf, das uns alles selbst kaputt zu machen? Alle sprechen immer von der Brandmauer gegen rechts. Wir brauchen keine Brandmauer gegen rechts, wenn wir die Demokratie selbst zerstören und unsere Gewalten da mitmachen. Da brauchen wir keine Brandmauer mehr. Ich meine, ich halte dieses sowieso für ein schwieriges Thema. Aber wir haben diese Brandmauer anscheinend in unseren Köpfen drin, und zwar in unser aller Köpfen. Das ist, glaube ich, das Problem. Also wer wirklich für eine Demokratie kämpft, der muss das jetzt in unserem System machen mit den Gewalten, die wir gerade haben.
Ja, zum Thema Klimapflege, vor allem in puncto Rüstungsindustrie, passt ja auch, dass es auch einen regen Wechsel gibt von Mitgliedern des Bundestags zur Rüstungslobby. Zum Beispiel Johannes Alt, das ist jetzt ganz aktuell, der war eine Legislaturperiode im Bundestag, ist Berufsoffizier, meine ich, war Mitglied im Verteidigungsausschuss, hat dieses Jahr den Wiedereinzug verpasst und ist seit diesem Jahr Senior Vice President beim Rüstungsunternehmen Stark. Also hier ist auch noch sehr interessant, dass Alt im Wahlkampf die Unterstützung von Pistorius hatte, mit dem er nach eigenen Angaben sehr eng zusammenarbeitet. Lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Dann ist auch noch ein sehr bekannter Fall Franz Josef Jung von der CDU, der ja sogar Verteidigungsminister war von 2005 bis 2009, bis 2017 noch im Bundestag war und wurde noch während seines aktiven Mandats in den Aufsichtsrat von Rheinmetall gewählt. So. Das sind die direkten Wechsel. Und dann gibt es noch diverse Lobbyagenturen, unter anderem EUTOP, das ist Europas größte Lobbyagentur, die unter anderem auch Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann betreut. Da sind einige Bundestagsmitglieder hingewechselt nach ihrem Ausstieg aus dem Bundestag. Und da gibt es noch so ein paar andere, die da auch mitmischen,
also da Lobbyagenturen. Das ist ein großer Sumpf. Das
passt dann auch.
Und der ist immer da besonders groß, wo es um viel Geld gibt, vor allen Dingen um viel staatliches Geld. Deswegen, das hatte ich ja gerade so ein bisschen aufgelistet, wo gab es immer viel staatliches Geld? Bei Bankenrettung, dann bei Corona und jetzt, ja schon seit Jahren, aber jetzt natürlich nochmal riesengroß in diesem Bereich Militär, Bundeswehr und so weiter. Und das heißt natürlich, da sind die Lobbys besonders stark, da sind auch viele unterwegs. Die haben ja jetzt so viel Geld, das sie einnehmen. Das heißt, sie können noch mehr Geld in Lobby setzen. Und natürlich gibt es da sehr viel Verführung. Ich habe ja genannt, welche es da alle gibt. Ich schreibe das ja auch in meinem Buch Korrumpiert, wie das bei mir abgelaufen ist im Energiebereich. Und der Bereich, wo es jetzt am meisten staatliches Geld gibt, das ist der Militärbereich. So, und das heißt natürlich, wird da die Lobby am stärksten sein und die Abgeordneten am meisten verführt. Ja, da gibt es zahlreiche Beispiele von Leuten, die gewechselt sind. Das bekannteste ist wahrscheinlich, oder spektakulärste ist wahrscheinlich Niebel. Der war nämlich nicht Verteidigungsminister, sondern der war Entwicklungsminister, also für wirtschaftliche Zusammenarbeit Minister. Und der wird nach seinem Amt einer der obersten Cheflobbyisten. Und das war schon ein spektakulärer Abgang des FDP-Abgeordneten, aber nicht genug. Der hat dann auch noch eine Agentur gegründet oder war an einer Agentur beteiligt. Die auch ist irgendwann auch mal ein bisschen aufgeflogen, seitdem ist es ein bisschen stiller geworden. Die beteiligt war und auch versprochen hat, Zugang zu Ministern zu gewähren und dafür aber natürlich viel Geld kassiert hat. Und das hat er natürlich nur machen können, weil er früher mal Minister war und weil er natürlich von Lindner und Co. Irgendwie auch die halbe Regierung in seinem Handy gespeichert hat. Das heißt, die Versprechen waren schon nicht haltlos, sondern der hat auch diese Zugänge verschafft. Und das ist aber gang und gäbe, das machen echt ziemlich viele. Ich habe noch einen Fall, den ich irgendwie erwähnen möchte. Andreas Schwarz, den kenne ich nämlich auch noch gut aus der SPD-Bundestagsfraktion. Also weil ja immer jetzt gibt es natürlich viel Augenmerk auf Weimar, auf Spahn. Und ich natürlich, ich sage immer, die dickste Spinne im Lobbynetz ist die Union, gar keine Frage. Aber da wandern auch andere Spinnen rum und die SPD oder einige in der SPD versuchen da auch immer mehr abzugreifen. Die darf man also auch dann leider nicht schonen. Und Andreas Schwarz ist so einer. Der ist schon mal auffällig geworden, als er einen Raum, einen Bundestagsraum, der nicht dazu da ist, Lobbyarbeit zu machen, der nicht dazu da ist, dass sich Lobbyisten darstellen dürfen, sondern der dazu da ist, politische Debatten zu führen. Aber der hat den Raum einfach zweckentfremdet und hat also mit den besten Grüßen dort den Waffenhersteller Lockheed Martin, also praktisch einen Raum gegeben, eine Stimme gegeben. Die durften da praktisch sich's gemütlich machen und dann wurden Abgeordnete eingeladen, wo noch nicht mal klar ist, wer denn da der, oder besser gesagt, die davon ausgegangen ist, dass der Einlader ein Abgeordneter ist, also Andreas Schwarz, und die dort praktisch ihr Waffensystem darstellen konnten. Und oh Wunder, dieses Waffensystem wurde dann auch gekauft. Es gab dann eine Debatte darüber, dann hat die Bundestagspräsidentin oder der Bundestagspräsident gesagt, das geht aber nicht. Nee, jetzt mal die Präsidentin, genau, Bärbel Baas, das geht aber nicht und damit war der Fall erledigt. Und das ist natürlich Quatsch. Naja, auf jeden Fall taucht dieser Kollege Schwarz wieder auf, denn es gibt hier einen anderen Skandal, aber ich sage immer Skandal, aber letztendlich interessiert es ja keinen mehr. Es gibt nämlich da so einen gemeinnützigen Verein, der auch wieder gesponsert wird, öffentlich. Also es passiert nicht nur bei der bayerischen Staatsregierung, sondern auch andere nette Vereine. Es ist interessant, dass anderen die Gemeinnützigkeit entzogen wird, aber solchen rüstungsgemeinnützigen Vereinen nicht. Es gibt nämlich einen Verein Elnet und die organisieren Reisen. Gibt es einige, die das tun, aber die sind da besonders fleißig, haben wohl insgesamt schon 51 MdBs da in der letzten Legislatur eine Reise verschafft. Und so unter anderem auch Leuten, die im Verteidigungsausschuss sind. Haushaltsausschuss wird natürlich auch immer gerne genommen. Und da ging es dann bei diesen Reisen zum Beispiel, und da war der Kollege Schwarz dann auch dabei, um die Kampfdrohne Heron und das Raketensystem Arrow. Und keine Ahnung, was noch alles gezeigt wird, wurde nach Israel eingeladen, dann wurden diese Waffen präsentiert. Aber natürlich gab es da tolle Hotels und auch sonstiges schönes Programm. Also es war keine offizielle Fahrt des Ausschusses oder des Bundestages. Der Verein Elnet hat also privat organisierte Fahrten und der wird natürlich unterstützt auch von der Rüstungsindustrie organisiert. Und ja, und komisch, auch da gab es dann den Auftrag, dieses Waffensystem für ein paar Milliarden zu kaufen. Ja, und da geht es eben nicht um Peanuts, da geht es nicht um Hunderttausende von Euro, die jetzt bei Bürgergeld gespart werden, da geht es um Milliarden. Und es ist überhaupt nicht klar, ob man dieses Waffensystem wirklich braucht oder nicht. Und so passiert es nämlich, weil immer gesagt wird, ja, das ist doch nur eine Behauptung, dass das alles so läuft. Genauso läuft es ab. Und das ist ja auch aufgedeckt worden mit diesem Verein. Aber Konsequenzen? Keine. Und dann gab es noch ein Interview von dem Kollegen Schwarz, von dem ich gesprochen habe. Ist ja nur einer von denen, die da mitgemacht haben, aber der immer wieder auftaucht. Das war dazu diesem Lockheed Martin. Und dann sagt er, ja, da geht es natürlich um, da geht es ja nicht um Rüstung, da geht es um Sicherheit und Arbeitsplätze. Und dafür bin ich gerne Lobbyist. Das ist immer genau das, was dann gemacht wird. Auch hier geht es ja bei der ganzen Aufrüstung, geht es ja nur um Sicherheit. Wenn es um Sicherheit gehen würde, verdammt nochmal, dann kürzt man nicht bei Katastrophenschutz. Na, das ist alles eine fiese Doppelmoral. Und leider lassen sich davon die ganze Republik fast beeinflussen. Na, also es gibt die ganz große Koalition, die es super findet, so viel Milliarden einzusetzen, die sich aber nicht darum sorgt, was da gekauft wird, ob es da genug Transparenz ist, welche Lobby Deals gefahren ist. Wenn man so viel Sorge um die Sicherheit hat, dann kümmert man sich da auch rum, dass es wirklich um Sicherheit geht und dass das auch alles geregelt und kontrolliert abläuft. Und das tut es eben nicht. Das heißt, wir haben eine immer mehr korrumpierte Republik und es wird alles gerechtfertigt, zur Not mit Sicherheit, Arbeitsplätze, das kennen wir ja schon, dieses Rechtfertigungsargument, obwohl wenn man das Geld woanders reinsteckt, gibt es mehr Arbeitsplätze, wissen wir auch. Das heißt, es wird alles irgendwie gerechtfertigt und dann aber noch mit so einem Moralmantel umhüllt, dass es den Menschen ja nur darum geht, dass irgendwie alles besser wird und dass es uns gut geht. Darum geht es aber nicht. Und ganz viele profitieren davon, persönlich, privat, in diesem Bundestag. Und das muss endlich aufhören. Ja.
Ja.
Eine aufregende Sendung. weißt du jetzt, worauf du dich einlässt?
Aber das wusste ich vorher auch schon.
Ja, ich weiß. Aber ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und
gerne.
Ja, geht dir mal nach. Und liebe Leute, ihr könnt was tun. Wir haben auch Namen genannt. Ihr könnt die anschreiben, zum Beispiel über Abgeordnetenwatch. Stellt denen doch einfach mal Fragen. Also wenigstens das. Und fordert sie auf zu Transparenz. Fragt sie, welche Reisen sie denn gemacht haben. Mit welchem Lobbyisten aus dem Rüstungsbereich sie sich getroffen haben. Wie viel Zeit sie darauf verwendet haben. Und so weiter und so fort. Macht das doch einfach mal. Das ist alles möglich. Übrigens auch über die Plattform Pro, die ihr findet. Da kann man auch Anfragen stellen an Abgeordnete. Abgeordnetenwatch veröffentlicht ja auch immer bestimmte Fragen, die gestellt worden sind und Antworten darauf. Also nutzt auch eure Möglichkeiten und sprecht irgendwie mit den anderen Leuten darüber. Sagt zum Beispiel auch, dass sie sich vielleicht mal Lobbyland anhören. Dann glaube ich, können wir ein bisschen was bewegen, aber das geht eben nur, wenn nicht 3-4 Leute was dazu sagen, sondern das müssen einfach mehr werden, damit wir wenigstens mal eine faire Debatte haben. Dann können wir immer noch darüber reden, was denn wirklich Sicherheit schafft und so weiter. Dann können wir wenigstens wirklich endlich mal über die Inhalte sprechen. Aber solange da die Lobby und Korruption drin steckt, ist das alles in einer absoluten Schieflage. Soweit von mir. Also gehabt euch wohl und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.